Der Predigttext ist aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 6. Ich habe das Thema so beschrieben: Folge nicht deinem Herzen, sondern höre und begreife, was Gott dir im Evangelium sagt. Ja, und Hintergrund dieser Aufforderung im Predigtthema ist dieser Schlüsselvers aus Jesaja 6. Wenn jemand seinem eigenen Herzen folgt, besteht die Gefahr, die Möglichkeit, dass sich an ihm dieser Vers gerade vollzieht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Ja, dieser Vers steht in diesem Zusammenhang von Kapitel 6. Ich werde dieses Kapitel nicht am Stück vorlesen. Ich lese zunächst die Verse 1 bis 4. Jesaja 6, die Verse 1 bis 4. In dem Todesjahr von König Usia sah ich den Herrn auf einem Thron sitzen, hoch und erhaben. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel. Er war von Seraphim umgeben, von denen jeder sechs Flügel hatte. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seinen Leib und zwei hatte er zum Fliegen. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist Jahwe der Herrscharen. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Erde. Von ihrem Rufen bebte das Fundament der Türschwelle, auch füllte sich das Haus mit Rauch. Hier kriegen wir jetzt erst einmal ein paar Hintergrund in Vers 1, Informationen. Jesaja nennt das Jahr, in dem er eine besondere Offenbarung von Gott empfangen hat. Es ist das Todesjahr von König Usia. Informationen über diesen König kriegen wir in den Königebüchern und auch in den Chronikenbüchern. Usia starb etwa 740 vor Christus. Er war etwa 50 Jahre König über das Südreich Juda gewesen. Und gemäß Jesaja 1, Vers 1 war Jesaja schon zur Regierungszeit von Usia Prophet geworden. Wie lange er im Todesjahr Usias schon Prophet gewesen ist, wird nicht gesagt, aber wahrscheinlich fallen die ersten 5 Kapitel des Buches Jesaja in diese Zeit. Und es macht Sinn, dass wir uns kurz die Regierungszeit von Usia vor Augen führen und uns dann einen Überblick über Jesaja 1 bis 5 verschaffen, also den Kapiteln, die dem Predigttext unmittelbar vorausgehen. Also, dieser Usia war König über das Südreich Juda von etwa 790 bis 740 vor Christus. Vielleicht nur noch kurz erwähnt, was ist das Südreich Juda damals gewesen? Es gab eine gemeinsame Geschichte Israels im verheißenen Land, die dauerte aber nicht so lange. Nach der Herrschaft von König Salomo gab es als Gericht Gottes für den Götzendienst Salomos eine Zweiteilung Israels in ein Nordreich mit 10 Stämmen und dem Südreich Juda, vor allem bestehend aus dem Stamm Juda, Levi, Benjamin. Usia war ein gläubiger König, der sich der Herrschaft Gottes unterordnete. In seiner Zeit erlebte das Südreich Juda einen politischen und wirtschaftlichen Aufschwung. Jesaja scheint jetzt mit dem Hinweis auf das Todesjahr Usias darauf hinweisen zu wollen, dass für Juda nach dessen Tod eine unruhigere Zeit anbrechen würde. Gottes Gericht über ein weitgehend widerspenstiges Volk würde nicht lange mehr auf sich warten lassen. Ein Werkzeug für dieses Gericht Gottes war auch schon im Werden, die Assyrer. 745 vor Christus war ein gewisser Tiglat-Pileser König von Assyrien geworden und der breitete Assyriens Herrschaft Richtung Westen aus. Das betraf zunächst Syrien und dann auch Israel und Juda. Gott rief dem Nord- und dem Südreich zu, sich durch Umkehr und Gottvertrauen seinem Gericht zu entziehen. Die Botschaft seiner Propheten zielte darauf, das Volk aufzurütteln und zu warnen, und gleichzeitig erneuerte Gott durch sie seine Zusagen auf eine endgültige Errettung. Und da ist nicht zuletzt eben dieser Prophet Jesaja zu nennen. Das Buch Jesaja, 66 Kapitel. Wir sind da ziemlich am Anfang. Georg hat eine Predigt schon gehalten über Jesaja 1. Die ersten fünf Kapitel geben Botschaften wieder, die Jesaja während der letzten Jahre von Usias Herrschaft an das Südreich gerichtet hat. Darin ist von Rettung nach Gericht die Rede. Zum Beispiel Jesaja 4 von Vers 2. Es kommt eine Zeit, da wird der Herr das Land wieder fruchtbar machen. Alles wird wieder sprießen und wachsen. Und die übrig gebliebenen Israels können stolz drauf sein. So wird ihre Ehre und ihr Ruhm wiederhergestellt. Die Überlebenden von Jerusalem, alle, die dann noch auf dem Zionsberg übrig sind, werden Gottes heiliges Volk genannt werden. Gott selbst hat ihre Namen aufgeschrieben und sie zum Leben bestimmt. Denn durch sein Strafgericht hat er die Bewohner Jerusalems von allem Schmutz gereinigt und die schwere Schuld aus der Stadt weggeschafft. Über dem Zionsberg und allen, die sich dort versammeln, lässt dann der Herr das Zeichen seiner Gegenwart erscheinen. Tagsüber eine Wolke, nachts dichten Rauch und flammendes Feuer. Seine Herrlichkeit breitet er aus über der ganzen Stadt wie ein Schutzdach gegen die Hitze der Sonne, wie eine Zuflucht bei Regen und Sturm. Worte des Zuspruchs, Jesaja 4. Da wird das Gericht schon als geschehen geschildert. Kapitel 5 aber ist das Gericht noch in der Zukunft. Hier wendet sich Gott durch Jesaja gegen dessen Generation von Juden. Juda ist ein unfruchtbarer Weinberg. Viele Einwohner sind immer mehr darauf hinaus, sich zu bereichern und begehen dafür Betrug und Unrecht. Gott kündigt an, dass er sie bald bestrafen wird. Kapitel 5 von Vers 13, der Herr sagt, mein Volk muss in die Verbannung, weil es nicht begreifen will. Die Angesehenen müssen Hunger leiden und das ganze Volk wird vor Durst verschmachten. Die Totenwelt sperrt ihren Rachen weit auf. Hinabfahren müssen Reichtum und Pracht Jerusalems, der ganze lärmende, johlende Haufen. So werden sie alle erniedrigt und müssen sich bücken. Die Hochmütigen müssen die Augen zu Boden schlagen. Der Herr, der Herrscher der Welt, erweist seine Hoheit, denn er verschafft dem Recht wieder Geltung. Der heilige Gott erweist sich als heilig, denn er hält gerechtes Gericht. Zwischen den Trümmern der Stadt weiden die Schafe, und was die Reichen in ihren Ruinen zurücklassen mussten, das essen die umherziehenden Hirten auf. Weh denen, die sich vor den Karren des Unrechts spannen und ihre Schuld wie mit Wagenseilen hinter sich herziehen. Sie sagen, er soll sich beeilen und tun, was er vorhat, der heilige Gott Israels. Er will uns bestrafen. Wir wollen endlich etwas davon sehen. Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Schwarz weiß und aus Weiß schwarz machen, aus sauer süß und aus süß sauer. Weh denen, die sich für weise und verständig halten. Helden sind sie im Wein trinken und tüchtige Männer im Mischen von scharfen Getränken. Als Richter lassen sie sich bestechen, Schuldige sprechen sie frei und Unschuldige verurteilen sie. Und am Ende von Kapitel 5, unmittelbar vor unserem Predigttext, kündigt Gott an, dass er schon dabei ist, ein fremdes Volk als Werkzeug des Gerichts herbeizurufen. Er reckt seine Hand hoch und schlägt zu. Davon erzittern die Berge und auf den Straßen und Plätzen liegen die Leichen wie Abfall. Trotzdem legt sein Zorn sich nicht, noch ist seine Hand drohend erhoben. Er stellt ein Feldzeichen auf für ein Volk aus der Ferne. Er pfeift und schon kommen sie vom Ende der Erde. Sie haben es eilig. Keiner der Krieger ist erschöpft, keiner schleppt die Füße nach, keiner nickt ein, hellwach sind sie alle, die Gürtel festgeschnallt, kein Schuhriemen löst sich, die Pfeilspitzen sind geschliffen, die Bogen straff gespannt, die Hufe ihrer Pferde sind hart wie Kiesel, die Räder ihrer Streitwagen drehen sich wie der Wirbelwind, ihr Kriegsgeschrei ist das Brüllen eines Löwen, wie das raue Gebrüll eines jungen Löwen. Er knurrt, packt seine Beute und schleppt sie weg. Und niemand wagt es, sie ihm zu entreißen. Der Tag kommt, an dem sie über das Land herfallen, mit Getöse wie das Donnern des Meeres. Wohin man auch blickt, überall erdrückende Finsternis. Schwarze Wolken verdunkeln das Tageslicht. So, das ist der Hintergrund für diese Notiz in Jesaja 6, Vers 1. Im Todesjahr von König Usia sah ich den Herrn auf einem Thron sitzen, hoch und erhaben. Gott ist jetzt dabei, Jesaja etwas Neues oder etwas Anknüpfendes an Jesaja 4 und 5 zu verkünden. Nimmt man diese Stellen, die ich eben gelesen habe, zusammen, so ergibt sich in etwa folgendes Bild. Gott wird seine Herrschaft über sein Volk und die ganze Welt einmal vollenden. Jesaja 4. Aber auf dem Weg dahin bringt Gott Gericht über sein Volk, sodass sich daraus der heilige Überrest herausschält und der trägt am Ende die Zusagen davon. Dieser heilige Überrest empfängt die Gnade Gottes durch den Glauben an seine Zusagen. Und gleichzeitig gilt, dass Gott durch das prophetische Wort erst zum Glauben befreit. Gott strukturiert, wenn man so will, durch sein prophetisches Wort die Heilsgeschichte. Er ruft Menschen zum Glauben, er führt sie zum Glauben und er droht mit Gericht, das dann auch eintritt. In diesem Zusammenspiel von Gericht und Gnade wird Gottes Volk aufgerieben, aber so, dass sich am Ende der heilige Überrest herausschält. Und nicht nur am Ende, durch die Generationen hindurch. Dieser heilige Überrest wird dann über weite Strecken eine kleine, unscheinbare Gestalt haben. Jetzt in Jesaja 6 führt Gott Jesaja als seinem Propheten das Gewicht und die Wucht der prophetischen Botschaft vor Augen. Durch diese Botschaft bringt Gott Israel Gericht und Gnade. Es ist dringlich, diese Botschaft zu hören. Sie schafft und sie trägt Glauben an Gott. Und sie bewirkt in denen, die sie ablehnen, eine weitere Verhärtung der Herzen. Und daher dieses vielleicht nicht so einladende Thema der Predigt. Folge nicht deinem Herzen, sondern höre und begreife, was Gott dir im Evangelium sagt. Ja, Jesaja führt uns in Vers 1 in die ungewöhnliche Gotteserfahrung, die Gott ihm geschenkt hat, ein. Vielleicht hier nochmal ein Hinweis darauf. Jesaja ist ein Prophet Gottes gewesen, er hat jahrzehntelang gewirkt, aber diese Erfahrung scheint er einmal in seinem Leben gehabt zu haben. Also so eine Gottes, so eine Theophanie, Gotteserscheinung. Ich sah den Herrn auf einem Thron sitzen, hoch und erhaben. Jesaja sieht Gott auf einem riesigen Thron sitzen. Das ist eine Vision. Jesaja nimmt Gottes Gestalt wahr, aber nur undeutlich. Er erblickt etwas vom Gewand Gottes, dessen Saum den ganzen himmlischen Tempel ausfüllt. Um Gott herum bewegen sich Engelwesen, die etwas von seiner Herrlichkeit widerspiegeln. Sie selbst müssen sich angesichts der göttlichen Herrlichkeit mit ihren Flügeln bedecken. Sie haben 6 Flügel und 2 brauchen sie, um sich zu verhüllen im Gesicht. 2 Flügel brauchen sie, um ihren Unterleib zu verhüllen. Und 2 Flügel lässt Gott ihnen, damit sie fliegen können. Wenn ich sage, dass wir uns hier in der Welt der Vision bewegen, will ich andeuten, dass wir uns manche Dinge, die hier geschildert werden, nicht als reales Jenseits vorstellen sollen. Also zum Beispiel, die Rede vom Thron Gottes lädt dazu ein, sich Gott als leibliches Wesen vorzustellen. Riesig, aber begrenzt. Das ist in Wirklichkeit nicht der Fall. Gott ist Geist. Er hat keinen Leib. Einen Leib hat der Sohn Gottes als Mensch gewordener Sohn Gottes. Gott selbst hat keinen Leib. Aber es hat ihm gefallen, zum Beispiel hier in der Vision, sich in einer Weise zu offenbaren, die für uns nachvollziehbar ist. Gott offenbart sich hier als souveräner König der ganzen Welt. In Vers 2 ist von Engelwesen die Rede, die Gott umgeben. Sie werden als Seraphim bezeichnet. In vielen Bibelübersetzungen wird dieser hebräische Ausdruck einfach übernommen, weil wir nicht wissen, was er bedeutet. Ist manchmal so. In manchen Übersetzungen sind komische hebräische Wörter drin, die hat man einfach so übernommen. Man weiß nicht, was sie bedeuten. Seraphim ist offensichtlich so eine Gruppe von Engeln. Sie spiegeln Gottes Herrlichkeit wider, der sich kein Mensch von sich aus nähern darf. Jesaja befindet sich innerhalb der Vision am Eingang des himmlischen Tempels. Er wird dort Zeuge der Verehrung Gottes durch die Engelwesen. Sie heben in ihrem Ausruf der Anbetung die Heiligkeit Gottes hervor. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. So übersetzen es manche Bibeln gerne. Gemeint ist Jahwe der Herrscharen. Der Eigenname Gottes wird hier genannt. Und mit den Herrscharen sind hier Herrscharen der unsichtbaren und sichtbaren Welt gemeint. Also was besagt dieser Titel Gottes? Er besagt so viel wie, Gott ist der oberste Kriegsherr. Er ist der Feldmarschall. Jetzt stellt man sich eben die Fragen, also welche Truppen führt er denn an? Das ist ganz verschieden. Manchmal sind es Assyrer, die er anführt. Oder Babylonier. Er selber führt sie an, um Krieg zu führen gegen sein eigenes Volk. Jahwe Zebaoth, der Herr der Herrscharen. Er kann aber auch für sein Volk kämpfen. Das rettende Eingreifen erfährt letztlich der heilige Überrest. Ja, diese doppelte Wiederholung, ne? Heilig, 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 das ist im Hebräischen die höchste Steigerungsform, die es gibt. Gott ist überragend heilig. Die Heiligkeit Gottes ist seine Eigenschaft, wonach er von aller Schöpfung zu unterscheiden ist. Er als der Schöpfer der ganzen Welt hat niemanden neben sich. Er herrscht souverän über alles. Und dann ist neben der souveränen Macht auch seine moralische Vollkommenheit im Blick. Gott als der heilige Gott ist jemand, der das Gute vollkommen liebt und das Böse von Herzen verabscheut. Wenn er sich anschickt, seine Herrschaft aufzurichten, erfährt ein Mensch entweder Gottes gerechtes Strafgericht oder er bittet um Gnade und empfängt Vergebung seiner Sünden. Diese zwei Möglichkeiten gibt es in der Begegnung mit Gott. Gottes überragende Heiligkeit wird für uns Menschen daran erkennbar, dass sie die ganze Erde erfüllt, Vers 3. Die ganze Welt ist Schauplatz seines Handelns an uns Menschen. Er verherrlicht sich dadurch, dass er an uns Menschen seine Macht und Stärke, seine Liebe und Gnade sowie seine Gerechtigkeit erweist. Gott verherrlicht sich als der Schöpfer dieser Welt. Er erhält ihre Ordnungen, er treibt die Heilsgeschichte voran. Gott verherrlicht sich als gerechter Richter der Menschen. Er ruft ein Volk von Assyrern herbei und benutzt sie als Werkzeug des Gerichts über das Nordreich. Und dann verherrlicht sich Gott durch seine Gnade, mit der er den heiligen Überrest erhält. Und der heilige Überrest, der bezeugt der Welt dann die überragende Herrlichkeit des Gottes Israels. Jesaja gehört zu diesem heiligen Überrest. Er, Jesaja, folgt nicht seinem bösen Herzen, sondern hört auf Gottes Wort. Jesaja 6, die Verse 5 bis 8, da wird die Reaktion von Jesaja auf diese Begegnung mit Gott berichtet. Wehe mir, ich bin dem Tod geweiht, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Und ich habe den König Jahwe der Herrscharen gesehen. Einer der Seraphim kam zu mir geflogen. In seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld weggenommen und deine Sünde gesühnt. Ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Ich antwortete, hier bin ich, sende mich. Ich bin ein Mann unreiner Lippen, bekennt Jesaja in Vers 5. Dabei hat Gott schon durch Jesaja als Propheten 5 Kapitel zum Volk geredet. Unreine Lippen. Was kommt damit zum Ausdruck? Vor allen Dingen ein Verstoß gegen das dritte Gebot. In Jesaja 5 von Vers 18, da hat Gott durch Jesaja die Sünde mit den Lippen schon gekennzeichnet. Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Schwarz weiß und aus Weiß schwarz machen, aus sauer süß und aus süß sauer. Weh denen, die ihre Freude daran haben, Gottes Gebot ins Gegenteil zu verkehren. Bemerkenswert ist, dass Jesaja sich nicht für besser hält als seine Landsleute. Ich selber, sagt Jesaja, habe unreine Lippen. Und solche Demütigung bewirkt die Begegnung mit dem heiligen Gott. Ich glaube, was uns häufig genug davon abhält, unsere Sündhaftigkeit zu erkennen, ist, wir vergleichen uns gerne nur mit anderen Menschen. Suchen uns gerne auch solche heraus, über die wir richtig ablästern können. Politiker nimmt man sich gerne. Oder die da oben. Also irgendwelche Leute, wo man weiß, ja, hier in der Ablehnung solcher Menschen, da bekommen wir Zustimmung. Es ist offensichtlich dann, wenn man sich vor Gott stellt, dass dieses Vergleichen mit anderen Menschen aufhört oder dieses sich für besser halten, dass das aufhört. Also dass man merkt, ich mit meiner Schuld bin genauso verloren vor Gott wie alle anderen auch. Jesaja ist offensichtlich davon überzeugt, dass er dadurch, dass er Gott zu nahe gekommen ist, als Strafe sterben muss. Ne? Versucht euch hineinzuversetzen. Gott ist es, der Jesaja in diese Vision hineinführt. Jesaja findet sich plötzlich an der Schwelle zum himmlischen Tempel wieder. Die Offenbarung Gottes kann er im Moment nicht anders deuten, als dass Gott ihn als einen Sünder mit unreinen Lippen aufsucht, um ihn endgültig zu bestrafen. Dann aber macht Gott in der Vision deutlich, dass er ihm nicht deshalb erschienen ist, um ihn zu bestrafen, sondern um ihn erneut in seiner Berufung zu bestätigen. Zudem hat Jesaja die angemessene Haltung eingenommen, in der er sich vor Gott als Sünder bekennt. Dann schickt Gott einen Engel zu Jesaja, einen Seraphim. Und der vollzieht an Jesaja eine symbolische Sühnehandlung. Er nimmt glühende Kohlen von einem himmlischen Altar. Wohlgemerkt, es ist die Welt der Vision. Es gibt im Jenseits nicht in Wirklichkeit so einen Altar, wo Kohlen drauf sind. Aber in der Welt der Vision ist das jetzt so, dass dieser Seraphim eine glühende Kohle nimmt, er hält sie Jesaja an die Lippen und seine unreinen Lippen sind gesühnt. Und auch hier gilt, Jesaja hatte hinterher keine verbrannten Lippen, aber seine Schuld war gesühnt. Und dann antwortet Jesaja nach Empfang der Vergebung im Vertrauen auf Gottes Gnade damit, dass er sich weiterhin als Prophet zur Verfügung stellt. Hier bin ich, sende mich. Er zeigt hiermit seine Bereitschaft, für Gott als Bote zum Volk zu reden. Gott möge ihn, wenn er will, weiter zum Propheten einsetzen. Und Gott ist gewillt, dies zu tun. Wie er dann in den Versen 9 bis 13 deutlich macht. Jesaja 6, die Verse 9 bis 13. Da sagte er, geh hin und sag zu diesem Volk. Hört genau hin und versteht nichts. Seht genau hin und erkennt nichts. Mache, dass das Herz dieses Volkes nicht empfindsam ist, dass seine Ohren schwerhörig sind und seine Augen getrübt. Es soll mit seinen Augen nicht sehen, mit seinen Ohren nicht hören und sein Herz nicht einsichtig werden. Es soll nicht umkehren und keine Heilung finden. Ich fragte, wie lange soll das dauern, Herr? Er sagte, so lange, bis die Städte verwüstet sind und keine Einwohner mehr haben, bis die Häuser menschenleer sind und das Land zur Wüste geworden ist. Der Herr wird die Menschen fortschaffen und das Land wird leer und verlassen sein. Und ist dort noch ein Zehntel der Menschen übrig geblieben, so wird es auch dem Feuer anheimfallen. Aber eine Terebinte oder eine Eiche lassen, nachdem sie gefällt worden sind, einen Stumpf übrig. So ist der heilige Same sein Stumpf. Gott weiht Jesaja darin ein, welche Wirkung seine Botschaft auf das Volk haben wird. Das Volk von Juda wird Gottes Botschaft durch Jesaja hören und ablehnen. Und hinter der Reaktion des Volkes steht in verborgener Weise Gottes Wille. Die Botschaft der Wahrheit, also Jesaja wird den Leuten die Wahrheit predigen. Und Gott wird diese Wahrheit so gebrauchen, dass es die Mehrheit des Volkes in ihrer Ablehnung und Auflehnung gegen Gott bestärken wird. Es wird ihre eigene Bosheit sein, mit der sie Gottes Ruf zur Umkehr in den Wind schlagen. Aber dass sie das tun werden, ist schon Ausdruck von Gottes Gericht. Gott hat sich vorgenommen, ihre bereits vorhandene Sünde dadurch zu bestrafen, dass ihre Bosheit durch die Botschaft der Wahrheit weiter verstärkt wird. Was machen wir mit sowas? Wir gehen damit nicht in der Weise um, dass wir herumspekulieren. Wer jetzt schon irgendwie möglicherweise eine rote Linie überschritten hat, sodass das Evangelium, das wir ihm präsentieren, nur noch dazu führt, dass er an seinem Unglauben verhärtet wird. Das ist nicht unsere Aufgabe. Was wir aber den Leuten durchaus nicht verschweigen, ist die Tatsache, dass es diese rote Linie gibt. Im Neuen Testament wird dieses Prinzip, das Gott hier Jesaja erklärt, aufgegriffen, gemäß dem Gott Menschen dadurch in ihrem Unglauben verstockt, dass er ihnen die Wahrheit verkünden lässt. Jesus sagt einmal in einer Auseinandersetzung mit seinen Landsleuten, Johannes 8, Vers 45, die sind da in so einem Streitgespräch, ich sage die Wahrheit. Und gerade das ist der Grund, weshalb ihr mir nicht glaubt. Oder umgekehrt, wenn ich euch jetzt anlügen würde, dann würdet ihr mir glauben. Ich bleibe einfach bei der Wahrheit. Und so schlimm das für euch ist, genau das ist euer Gericht. Oder Paulus bringt das im ersten Korintherbrief dadurch zum Ausdruck, dass er sagt, die Griechen suchen Weisheit. Ja, und dann präsentiert Paulus ihnen diese Weisheit im Evangelium vom gekreuzigten Christus. Und die meisten Leute denken, was ist das denn für ein Unsinn? Aber genau das ist die Wahrheit, die sie retten könnte. Wenn Gott so handelt, dass wir seine Wahrheit in den Wind schlagen, dann sind wir auf der einen Seite selber verantwortlich, wenn wir verstockt werden. Gott zwingt uns zu nichts, aber er hat die Freiheit, uns unserer eigenen Bosheit preiszugeben. Und angesichts dieser Tatsache sollen wir uns in Ehrfurcht den Aufruf zur Umkehr zu Herzen nehmen, wann immer er an uns ergeht. Es gibt eine schöne Stelle im Hebräerbrief, Kapitel 3. Der Heilige Geist ruft uns auf, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte. Damals, sagt Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert und einen Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. 40 Jahre lang haben sie sich immer wieder gegen mich aufgelehnt. Deshalb war mir jene ganze Generation zuwider. Ständig lassen sie sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten, sagte ich. Aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Und dann kommt eine Schlussfolgerung des Hebräerbriefschreibers. Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert. Jesaja stellt Gott in Vers 11 die Frage, wie lange dieses Gericht über Juda andauern wird? Wie lange wird die große Mehrheit des Volkes die Botschaft Gottes hören, aber in den Wind schlagen? Wie schwerwiegend wird das Gericht dann sein, das Gott über sein Volk bringt? Jesaja geht an dieser Stelle davon aus, dass das von Gott angekündigte Gericht über Juda nicht endgültig sein wird. Deswegen, wie lange? Also nach dem Gericht wird es wieder Gnade geben. In den Versen 11 bis 13 gibt Gott Jesaja dann die Antwort auf seine Frage, wie lange es dauern wird. Er legt sich nicht fest, er macht keine Zeitangabe, sondern er weist ihn auf das Ausmaß des Gerichts hin, das er ins Auge gefasst hat. Und so etwas hat's in der Geschichte Israels tatsächlich noch nicht gegeben. Also Gott wird die Mehrheit des ungläubigen Volkes Juda ihrem Unglauben preisgeben, sodass sie als Strafe die Vertreibung aus dem Land auf sich ziehen werden. Dieses Ausmaß an Bestrafung hat's bis zu dieser Zeit von Jesaja noch nicht gegeben. Ja, Gott hat Feinde einfallen lassen in das Land Israels, aber die sind dann wieder abgezogen. Israel als Volk blieb im Land. Und jetzt die Ankündigung, das wird mal aufhören. Das liegt jetzt zu der Zeit, als Jesaja diese Botschaft von Gott empfängt, noch circa 150 Jahre in der Zukunft. Die Rückführung aus dem Exil ist dann noch einmal 70 Jahre später. Also in den verbleibenden 150 Jahren bis zum Exil wird es in Juda auch noch gläubige Könige geben, wie Hiskia und Josia, die strecken das Gericht noch in die Zukunft aus. Aber die Mehrheit des Volkes wird im Unglauben verhaftet bleiben, sodass dann die Vertreibung aus dem verheißenen Land unausweichlich werden wird. Und dieses angekündigte Gericht über Juda wird ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte des Volkes Juda und Israel sein. Danach wird Israel nie wieder mit einem König an der Spitze im verheißenen Land die Oberherrschaft haben. Never, nie wieder. Sie werden zurückgeführt werden. Aber es wird dann ständig Mächte geben, die in Israel dann doch das Sagen haben. Ganz am Schluss von Vers 13 gibt Gott nach der Ankündigung des Gerichts einen hoffnungsvollen Ausblick. Der heilige Same ist sein Stumpf. Also im kommenden Gericht Gottes über Juda wird ein heiliger Überrest übrig bleiben. Die Rede ist hier von seinem Stumpf und gemeint sind hiermit der heilige Überrest von Israeliten, also Personen, als auch das Land Juda. Nachdem das Land durch Gottes Gericht menschenleer geworden ist, wird er einen heiligen Überrest 70 Jahre später dorthin zurückführen. Bei Esra und Nehemia wird das dann berichtet, ungefähr 40.000, 50.000 Juden kehren nach 70 Jahren zurück. Darüber hinaus aber gibt es eine bemerkenswerte Verbindung von Jesaja 6, Vers 13 und 11, Vers 1. Nochmal 6, Vers 13. Der heilige Same ist sein Stumpf. Und dann Jesaja 11, Vers 1. Ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Isai. Ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Ihn wird der Herr mit seinem Geist erfüllen, dem Geist der Weisheit und Einsicht gibt, der sich zeigt in kluger Planung und Stärke, in Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Gott zu gehorchen ist ihm eine Freude. Er urteilt nicht nach dem Augenschein und verlässt sich nicht aufs Hörensagen. Den Entrechteten verhilft er zum Recht. Für die Armen im Land setzt er sich ein. Seine Befehle halten das Land in Zucht. Sein Urteilsspruch tötet die Schuldigen. Gerechtigkeit und Treue umgeben ihn wie der Gürtel, der seine Hüften umschließt. Also nochmal Jesaja 6, der Stumpf, der heilige Same. Das ist der heilige Überrest von Israeliten. Jesaja 11, da ist von dem Baumstumpf Isais die Rede. Das heißt, die Königsdynastie von David, das wird hier schon vorausgesetzt, die wird auch gefällt werden. Israel, Juda wird keinen König mehr haben. So scheint es. Und wenn man sich dann die Geschichte Israels weiter vor Augen führt, nach dem Exil und dann bis zu Jesus, hatte Israel nie wieder einen König. Ist auch nicht so schlimm, weil auf diesen einen König, auf den kommt es letztlich an. Dieser eine Stumpf. Dieser Stumpf aus dem Hause Isai, der wird einmal Gottes Volk sammeln und Gottes gnädige Herrschaft aufrichten. Er wird einmal ein weltweites Reich aufrichten, in denen Gläubige aus Israel und den Völkern als ein einziger heiliger Überrest mit ihm herrschen werden. Aber der Vollendung geht eben das Gericht voran. Das ist hier so das Muster, das Gott dem Propheten Jesaja bringt. Dem Rettungshandeln der Gnade geht Gericht voran. Und seit jeher müssen die Gläubigen damit leben, dass die Zeit bis zur Vollendung vom Ausharren in Glaubensprüfungen geprägt ist. Der Aufruf zum Ausharren im Vertrauen auf Gottes Zusagen ist im neuen Bund mindestens so dringlich wie im Alten und sogar noch mehr. In den Evangelien wird geschildert, wie Jesus innerhalb des Volkes Israel durch die Offenbarung der Wahrheit den heiligen Überrest herausgelöst hat. Jesus hat nicht zufällig 12 Apostel ausgewählt. Es sollte ein deutliches Zeichen sein, dass er als der Retter jetzt dabei ist, einen heiligen Überrest aus Israel herauszulösen, angeführt von diesen 12 Aposteln. Dieser heilige Überrest ist dadurch zustande gekommen, dass Gott ihn erwählt hat. Jesus bringt das an einer Stelle voller Freude zum Ausdruck. Lukas 10 von Vers 21. Da betet er: Ich preise dich, Vater, du Herr im Himmel, über Himmel und Erde, dass du das alles, also das Evangelium, den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt, und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbaren will. Dann wandte sich Jesus wieder zu den Jüngern, nahm sie beiseite und sagte: Glücklich seid ihr zu preisen. Glücklich zu preisen sind die, die das sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige hätten gern gesehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Sie hätten gern gehört, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Jesaja ist der Prophet, der wahrscheinlich am meisten über den kommenden Retter gesagt hat im Alten Testament. Aber für den gilt das auch. Jesaja wusste nicht so viel über Jesus wie wir. Die Frage, die sich für jeden Einzelnen von euch stellt, ist: Hast du Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser angenommen? Wenn das der Fall ist, dann danke Gott dafür, dass er dir das Evangelium hat verkünden lassen und dass er dir auch dann Ohren und Augen und Herz geöffnet hat, sodass du die Herrlichkeit von Gottes Sohn erkennen konntest. Und dann verbindet Jesus diese Gnade mit dem dringlichen Aufruf, das Evangelium beständig zu verinnerlichen. Sein Aufruf oder auch seine Warnungen sind Gnadenmittel, die Gott an dich wendet, um dich im Glauben zu bewahren. Menschlich gesehen stehen wir manchmal nur einen Schritt vor dem Abfall. Also ich habe das bestimmt schon mal hier erwähnt, ne? Das gilt für alle Christen. Für alle Christen gilt der dringliche Aufruf zum Ausharren. Das widerspricht nicht der Heilsgewissheit. Es ist eins der Mittel, die Gott anwendet. Also ich zum Beispiel, warum beschäftige ich mich so viel mit Gottes Wort? Ja, ich habe viel Zeit dafür. Das ist aber keine Kür. Also es macht mir Freude. Aber letztlich tue ich's, um am Ende gerettet zu werden. Ich will mich auf keinen Fall als jemand erweisen, der dieses Wort liest und studiert und der dann seinem eigenen Herzen folgt, selber verloren geht und andere in die Irre führt. Es ist besonders das Markus-Evangelium, wo diese Dringlichkeit gegenüber den Aposteln hervorgehoben wird, mit denen Jesus zu ihnen redet. Markus 8 von Vers 11. Die Pharisäer kamen zu Jesus und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Jesus seufzte tief. Warum verlangt diese Generation ein Zeichen, sagte er. Ich versichere euch, nie und nimmer wird dieser Generation ein Zeichen gegeben werden. Damit ließ er sie stehen, stieg wieder ins Boot und fuhr auf die andere Seite des Sees. Die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Nehmt euch in Acht, schärfte Jesus ihnen ein, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Da machten sie sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er: Warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nicht? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die 5 Brote für die 5000 in Stücke brach? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr damals aufgesammelt? 12, antworteten sie. Und als ich die 7 Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? 7, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr immer noch nichts? Also ihr merkt schon, Jesus greift hier Jesaja 6, Verse 10 und 11 auf und wendet sie auf seine Jünger an, aber in Frageform. Sag mal, gehört auch ihr zu denen, die die Wahrheit hören und dann doch ihrem eigenen Herzen folgen? Der Evangelist Markus und auch die anderen Evangelisten machen dann deutlich, die entscheidende Offenbarung, die die Jünger dann sehen und verstehen lässt, wer Jesus ist, das sind der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Am Ende sind alle 12 dabei. Aber nicht zuletzt dadurch, dass Jesus sie so dringlich dazu aufgerufen hat, auf ihn zu hören und nicht ihrem Herzen zu folgen. Ja, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und zum Herrn der ganzen Welt und seiner Gemeinde eingesetzt. Ewige Rettung findet jeder, der sein Leben Jesus als seinem persönlichen Herrn und Retter anvertraut. Du hast den Aufruf des Evangeliums schon oft genug gehört. Hast du ihn richtig gehört? Hier noch eine sehr schöne Parallele, wenn man Jesaja und Jesus vergleicht. Beides sind Propheten, Zeugen Gottes, aber Jesus ist mehr als Jesaja. Jesus kommt von Gott. Er ist selber Gott. Er hat sein Leben als Opfer gegeben, das uns von Sünde reinigt. Er hat durch die Auferstehung von den Toten den Ehrenplatz an der Seite des Vaters eingenommen. Er ist unser vollkommener oberster Priester. Von seinem himmlischen Thron aus nennt Jesus uns seine Brüder und Schwestern. Das ist ein Unterschied zu Jesaja 6. Ne? Notwendig dafür waren aber der Tod und die Auferstehung unseres Herrn. Folge nicht deinem Herzen, sondern höre und begreife, was Gott dir im Evangelium sagt. Bist du im echten Glauben mit ihm vereint? Höre und verstehe, sehe und erkenne. Erfasse in deinem Herzen die Herrlichkeit von Jesus Christus. Amen.